wenn das so funktioniert, dann muss man gar nicht, nichts mehr anfassen. Wir legen jetzt sofort los. Und legen jetzt, machen jetzt, genau, starten jetzt sofort. Moin, herzlich willkommen zur Redaktionssitzung des Millanton Nummer 20. Kleines Jubiläum. Es ist schön, am Anfang kommen immer so viele Jubiläen. Die 10, die 15, die 20, die 25, da müssen wir schon kleine Partyhüter aufsetzen. Wenn wir die 50 erreichen, alter Falter, dann geht's aber los.
Und die 1000, Digga.
Ja. Mike, was hast du da für schöne Fotos an der Bilder an der Wand? Fotos sind nicht Fotos, sondern
Yay!
Bilder.
Immer noch, immer noch, immer noch die. Ich weiß gar nicht, wie der Künstler heißt, müsste ich mir nochmal angucken. Aber dieses Mädchen mit Pyro in der Hand und wahlweise hinter dem Kopf ist es, glaube ich, das Corona-Bild und jetzt dazu jetzt das Aufstiegsbild mit dem. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht erkennen, wo sie den auf dem Boden liegenden Dino zermalmt. Und an der anderen Wand ist da noch Ewald in rotem Rauch.
Das klingt ein wenig martialisch, aber es nehme ich trotzdem gerne. Klingt gut. Dino wird zermalmt. Nina, was hast du da für ein Bild hängen?
Auch irgendwas Pyrotechnik, was ich mal selber gemacht habe.
Auch irgendwas Pyrotechnik.
Also ich glaube, das ist von der Demo, aber da ist ein Schild von den Omas gegen rechts und eine kleine Pyrofackel.
Sehr schön. Ich habe gar kein Bild im Hintergrund, aber das ist auch nicht mein Zimmer hier. So viel kann ich sagen.
Aber, es ist wirklich schade, dass wir jetzt schon eine Minute 30 reden, weil ich hatte eigentlich das beste Intro ever geplant.
Oh, okay. Dann Achtung, wir machen einmal und jetzt nochmal neu.
Mit folgender Frage. Tim, du hast etwas, was Armin Laschet gerne hätte. Was ist es?
Oh nein, muss das sein?
Da musst du jetzt durch, los.
Weiß nicht, hat er seinen Führerschein verloren?
Ja, wenn
Ja.
man mit 97 durch die Ortschaft kachelt, dann ist er weg.
Das weiß ich natürlich, weil ich habe vor kurzem erst mal eine Theorieprüfung bestanden und gestern meine praktische Fahrprüfung. Ja, genau.
Congratulations.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mit 20 Jahren Verzug, aber okay. Ich hab's jetzt, ja, ich nehme euch alle mit auf Auswärtsfahrt. Die Witze könnt ihr euch sparen, habe ich mir schon 20 Mal angehört seit gestern. Das ist der Grund, warum ich nicht auswärts gefahren bin die letzten Male. Das ist nicht, sind nicht drei kleine Kinder zu Hause, sondern es lag einzig daran, dass ich nicht fahren kann. Gibt ja auch keine anderen Möglichkeiten dahin.
Genau. Ist auch immer schwierig, wenn man Freitagabend in Dortmund spielt und das einem dann erst um 14 Uhr anfällt, dann
Ja,
wird
guck
das
mal,
Auto
das hätte
nicht
ich
helfen,
verkehrsmäßig nicht geschafft.
aber ich
Den
weiß nicht.
Führerschein habe ich bis dahin, da habe ich mich angemeldet für die Fahrprüfung, aber dann hat es nicht rechtzeitig geklappt.
Herr Farbprüper, es ist 13 Uhr, ich muss um 14 Uhr nach Dortmund. Schaffen wir das noch?
Ja.
So, hier kommen. Wir haben alle keine Zeit. Es ist sowieso schon Mittwoch, viel zu spät. Fangen wir an.
Ist überhaupt
Nina.
nicht zu spät. Ist überhaupt nicht zu
Och.
spät. Wir machen das, also Redaktionssitzung findet statt, wann sie stattfindet.
Ja, okay. Nichtsdestotrotz, Nina, du warst in München. Wie
Ja.
war's?
Also, trotz des Ergebnisses war es eine sehr schöne Auswärtsfahrt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sind sehr gut durchgekommen und wurden dann sehr lieb empfangen von ein paar Münchnern. Genau, die haben auch ordentlich aufgetischt und wir wurden gut versorgt rundum. Ja, und dann das Spiel, ne? Ich hätte ehrlich gesagt lieber haushoch verloren, als so knapp zu verlieren. Aber naja. Ja, Stadion war auch, also man war in diesem Oberrang. Das war ein bisschen merkwürdig, aber auch krass so, weil man so weit weg war und man konnte richtig, also man konnte so viel vom Spiel sehen. Auch wenn man, also auch wenn es irgendwie so sehr, sehr klein war, aber ja, ich hatte auf einmal so viel Sicht.
Ganz ungewohnt, ne?
Ja, ganz ungewohnt.
Das ist wie die Taktik-Cam bei manchen Anbietern.
Aber das ist ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt einmal reingrätsche. Das letzte Mal in München in der Allianz Arena war ich gegen 1860. Alter Falter, das ist auch schon richtig lange her, St. Pauli. Bei 1860 München, da war der Gästebereich noch nicht da oben, sondern da war das unten. Haben wir da
Ja,
vielleicht in
das
der
ist ja auch nicht
Süd
voll.
gestanden? Nein, das war überhaupt nicht voll, das war ganz schlimm leer. Aber
Deswegen kannst du den Gästeblock dann ja auch hinpacken, wo du willst.
ja, genau, aber deswegen hat mich interessiert, ob der vielleicht allgemein umgezogen ist. dass der jetzt, nein.
Nope.
Nein.
Letztes Mal Bayern.
Nur 1860 ist umgezogen.
Nee, ich glaube, würde 1860 immer noch in der Allianz Arena spielen, hätten sie den Gästeblock immer noch da, wo sie ihn damals gegen uns hätten. Aber Bayern hatte den Gästeblock in der Allianz Arena schon immer da, wo er jetzt war.
Ah, okay. Mhm.
Also war zumindest, als ich mit St. Pauli das letzte Mal in München bei Bayern war, war der auch schon an der Stelle. Okay. Alte Männer erzählen vom Krieg. So, weiter.
Ja, ja, also keine Ahnung. Ich würde sagen, Stimmung war auch okay. Aber es ist halt wieder so, was Oberränge so an sich haben, dass dann man wieder ein bisschen immer so in Kanon gerät. Und es schwer ist, irgendwie Gesänge mit dem ganzen Kurve so gleichzeitig zu singen.
Das ist dann der Sitzplatzbereich, darunter ist sozusagen auch Gästebereich gewesen.
Ja, genau. Aber wir waren auf den Sitzern. Ja. Das war aber mal wieder so stimmungsmäßig war es sehr Spiel. Ah, wie heißt das Wort?
Spielbezogen.
Spielbezogen, ja. Danke. Genau. Ja. Zweite Halbzeit dann entsprechend nicht mehr so gut wie erste Halbzeit. Vor allem nach dem Tor war es dann eine erstmal gute Stimmung, aber.
Man muss ja auch ehrlich sagen, jetzt wo du auch viel vom Spiel gesehen hast, können wir dich da ja auch voll und ganz mit einbeziehen und erwarten jetzt deine taktische Expertise dazu. Oh, oh. Aber ich würde sagen, 3-2 oder 2-3 aus Sicht des FC St. Pauli, das klingt auch ein bisschen enger, als es dann am Ende war.
Ja. Also, keine Ahnung, zweite Halbzeit haben die ja wirklich doll nachgelassen. Ich hätte schon irgendwie gerne noch ein Tor gehabt in der ersten Halbzeit, aber das hätten die schon verdient.
Ja, ich glaube, wenn du so ein Spiel gewinnen willst, ne, wenn, also sagte Blessing ja auch vorher, bei solchen Spielen, da muss alles passen. Und ja, zu alles passen gehört eben das, was Arminia Bielefeld gestern im Pokal gemacht hat, dass die kurz vor der Pause die in Führung gehen.
Ja, safe. Aber auch, also, du darfst halt auch einfach keine Fehler machen gegen Bayern, ne? Mhm. Das war ja auch das Problem dann.
Ja, das stimmt. War dann, ja, war doch sehr eklatant. Deswegen, genau, gehen wir doch gleich mal weiter, weil eklatant Fehler in der Abwehrkette, das hing natürlich auch direkt damit zusammen, dass die Abwehrkette neu besetzt werden musste. Mike, Trainingssituation. Wer war denn beim Training gestern mit dabei? Weißt du das?
Quasi alle außer die Langzeitverletzten, also inklusive auch Hauke Wahl und morgen Gila Wugi.
Das bedeutet aber, Adam Gigala ist nicht verletzt, er fehlt nicht.
Genau, das war, glaube ich, kurze Diskussion, weil der ja ausfiel. Aber lass mich ganz kurz noch mal gucken. Dum, 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 dum. Ja, auch Adam Gigala war da.
Ah ja, okay. Aber zumindest nach meinem Zettel, den ich mir auch geschrieben habe, Robert Wagner hat gefehlt, krank. Gestern.
Das stimmt. Ja, und Jackson und Daniel Sinani sind dann wegen Belastungssteuerung früher in die Kabine, aber ja.
Okay.
Stimmt, Robert Wagner habe ich vergessen, ja.
Das heißt, wir haben so ein bisschen, die Personalsituation entspannt sich ein bisschen weiter. Wen würdet ihr denn, also wenn jetzt morgen Gila Wugi wieder reinkommt, wen würdet ihr denn rausnehmen eigentlich? Sagen wir mal, wenn er in die Startelf kommt, was ich nicht glaube, aber wir spielen jetzt mal, Gila Wugi ist bereit für die Startelf. Wen nehmt ihr raus? Nina?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt sag nicht Nico Vasi.
ich muss noch mal reingucken, wer alles gespielt hat. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb.
Dann fängt Mike an.
Ja, Mike hat auch gerade mal eben erst die Aufstellung vom letzten Spiel aufgeblättert,
Ich habe noch ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. Das sage ich euch vorher auch nichts.
Super. Also.
Ich merke schon, das ist eine klasse Idee von mir, die Frage.
Wir gehen mal davon aus, dass die Fünferkette ja bleibt,
soll
wie
ich,
sie
soll war. Ich euch sagen, wer gespielt hat?
Nee, ich sehe das
ich
schon von mir.
Ja,
okay.
Also die Fünferkette bleibt ja, wie sie war. Und selbst wenn es da Wechsel gibt, weil jemand zurückkommt, hat das ja mit deiner Frage nichts zu tun. Dann haben wir im zentralen Mittelfeld eventuell immer noch Erik Smith, wenn er nicht zurückgezogen wird. Wir haben Jackson, wir haben Sinani, wir haben Saad, wir haben Weishaupt. Ich würde ja, Ja, also Saad, Weißhaupt, Sinani haben es alle nicht verdient, dass sie rauskommen. Also ich würde trotzdem sagen, dass Sinani rausgeht. Und dann sich da vorne was verschiebt und dafür morgen dann wieder reinkommt.
So wäre ich auch, aber also hätte ich jetzt auch als erstes gesagt. Aber dann vielleicht, dass Sinani dann als Joker kommt oder so.
Ja, ich, also das ist ja eine Personalsituation, bei der ich sage, so krass, das ist ja krass positiv, dass man, wir können ja auch glücklicherweise verschiebt sich das ja, oder was heißt glücklicherweise, für die Diskussion darum, dass sie nicht unnötig in die Länge gezogen wird, verschiebt sich das ja vermutlich, weil ich nicht davon ausgehe, dass Gilavogi in der Startelf steht gegen Gladbach nach, wie lange war der raus? 6 Wochen, vielleicht ein bisschen länger sogar. Aber er könnte reinkommen und wenn er reinkommt, dann vermute ich sogar am ehesten für Noah Weißhaupt, der ja bisher immer so eine gute Halbzeit hatte, also eine richtig gute Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit doch immer, ja, da hat man schon gemerkt, dass er müde wird, so.
Aber der hat ja jetzt durchgespielt, ne? Gegen München.
Stimmt, der hat durchgespielt, aber er ist nicht besser geworden.
Nee.
So viel kann man schon sagen. Er ist noch stark in die zweite Halbzeit gestartet, wurde da einmal das, die gelbe Karte für Palinha, das geht auf seine Kappe sozusagen, die hat er gezogen, aber danach, der es war bisher schon immer so, dass er dann irgendwie, es hatte Blessin auch letztens gesagt, dass das bei Weißhaupt immer eine Halbzeit richtig stark ist und er dann ja doch, dass das der die Qualität nicht ganz halten kann. Das heißt, da denke ich schon an den personellen Wechsel und dann passiert endlich etwas, von dem ich schon lange träume sozusagen. Ilias Saad und Morgan Gilavogi zusammen auf dem Platz. Das haben die zwar schon ein bisschen kurzzeitig gemacht. Ich glaube, gegen Union Berlin haben sie es kurzzeitig, standen sie kurzzeitig im Hinspiel gegen Union kurzzeitig zusammen auf dem Platz. Aber seitdem glaube ich nicht mehr. Zumindest nicht über mehr als 20, 30 Minuten. Und ich erinnere mich da an den Sommer, an die Testspiele. Alter, das war ganz schön geil da, wenn die beiden zusammen auf dem Platz waren. Und zwar beide als Doppelspitze mit einer 10 dahinter.
Und die 10 wäre dann immer noch Sinani? Und ja, eventuell kommt für ihn dann irgendwann Eggestein und dann sind Eggestein, Saad und Gilavogi auf dem Platz?
Ja, Eggestein, was ist da überhaupt los?
Ja, das
wenn wir gefragt. Dich kurz alleine lassen sollen, Tim, das sag Bescheid.
Ja, also, ja, weiß ich auch nicht. Jetzt gar nicht gespielt gegen Bayern ist natürlich auch irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Ja, war nicht sein Spiel, ne? Also ich glaube, das ist einfach nicht, also gerade dann auch mit dem, ich glaube, er wäre eher reingekommen, wenn wir, keine Ahnung, lange das Unentschieden gehalten hätten.
Ja, als Ballhalter, ne?
Ja.
Das stimmt. Ja. Das stimmt, Mike, du hast in den Kopf des Trainers geschaut, ich merke das sofort.
Taktikexpertise hier, ohne drauf. Ende.
Fernab von Morgan Gilavogi, was erwarten wir denn gegen Mönchengladbach für ein Spiel?
Ja, leicht wird das nicht, glaube ich. Aber so, wir kommen eigentlich gar nicht drum rum, dass wir gewinnen müssen, weil mir wird das nämlich viel zu knapp.
Ja, mir auch. Das ist auch so, dass ich denke so, ja, Gladbach ist jetzt nicht das, der Club, den man schlagen muss, so ungefähr. Also das ist jetzt nicht, wenn man gegen Mönchengladbach verliert, dann heißt es nicht so, oh, da hätten wir gewinnen müssen, weil, also vom Qualitätslevel her. Aber von der Tabelle her denke ich auch so, oh, so langsam zieht sich die Schlinge zu, sozusagen. Da will ich das, da mir wird das auch zu knapp. Ich bin auch viel zu hibbelig. Ich merke es auch, wir haben ja die Schiedsrichterdiskussion, die haben Mike und ich inzwischen auf andere Chatkanäle verlegt, damit wir das hier nicht mehr führen müssen. Das ist auch, ich bin viel zu emotional, um solche Diskussionen auf irgendeiner Art noch in irgendeiner Art und Weise noch sachlich zu führen. Deswegen,
es erreichen uns Zuschriften, ob der Millanton noch eine Zukunft hat oder ob wir uns einfach komplett zerstreiten.
Deswegen, ich könnte auch die Punkte gebrauchen. Ich möchte aber ein bisschen schmerzlich an das Hinspiel erinnern. Ich würde sagen, Gladbach ist der Gegner gewesen, der uns mit ja doch nicht geringen Abstand am allerwenigsten gelegen hat in der Hinrunde. Das war so die erste Halbzeit gegen Gladbach, das war so eine, wo ich sage, ja, da haben die uns richtig auseinandergespielt. Mit Problemen, die jetzt gegen München auch wieder vorhanden waren, nämlich diese Anfälligkeit, dass man doch relativ schnell das überbrücken kann, auch die Kette überbrücken kann. Aber da hoffe ich, dass wir besser geworden sind. Aber ich erinnere mich mit Schmerzen an die erste Halbzeit in Gladbach.
Ich möchte kurz den Spielplan hier als entscheidenden Punkt mit in die Diskussion führen, weil es kann für uns sowohl Vor- als auch Nachteil werden, dass wir einen Sonntag 15:30 Spiel haben, weil unsere Kontrahenten spielen alle schon vorher, wenn man mal Union ausklammert, sprich Heidenheim wird dann schon gegen Leverkusen gespielt haben, Kiel schon in Mainz und Bochum schon gegen Stuttgart und dementsprechend wissen wir schon ganz genau, was auf uns zukommt. Und sollten wir dann immer noch 3 Punkte vor dem Abstieg, vor dem Relegationsplatz haben, finde ich, können wir einigermaßen entspannt in das Spiel gehen. Mit dem Wissen, naja, auch mit einem Punkt können wir heute leben. Und Gladbach umgekehrt hat vorher dann auch schon die Spiele von Leipzig, Freiburg und, das sind die beiden relevanten zumindest, eventuell Dortmund. Die spielen aber in Freiburg hinter sich und weiß auch ganz genau, und auch das Spiel von Mainz ist dann schon durch, wenn wir noch in die Champions League wollen und oder wenn wir den Europa League Platz behalten wollen und oder die Conference League erreichen möchten, müssen wir Folgendes machen. Und das kann dann halt auch sein, ein Punkt ist hier okay für uns oder nee, wir müssen hier schon gewinnen. Und das hat natürlich je nach Ausgangssituation für beide Teams auch durchaus, auch wenn alle sagen werden, nee, wir gucken nicht auf die Tabelle vorm Spiel, Einfluss darauf, wie so ein Spiel angegangen wird.
Ja, ich sag mal so, wenn Heidenheim gegen Leverkusen gewinnt, die verlieren ja gerne gegen Teams, die qualitativ nicht das Level haben, hat man ja gestern gesehen, dann denken wir da mit Sicherheit anders rüber, über den Spielplan und wie vorteilhaft das ist.
Genau. Also wenn wir da punktgleich mit Heidenheim und womöglich, weil auch Bochum gegen Stuttgart gewinnt.
Sprich das doch nicht aus.
Und sie kriegen dann ja auch noch 2 Punkte vom DFB, weil sie so hübsche Trikots haben. dann gehen wir halt anders in das Spiel. Dann musst du halt gewinnen. Und auch das kann ja Vor- und Nachteil sein.
Scheiße. Ja. Ja. Okay. Gut, damit sind wir ist jetzt am Mittwochvormittag mein Nervenkostüm schon am Ende für das Spiel am Sonntag.
Aber du hast doch gestern das Restprogramm hier ausgebreitet. Ja. Du musst doch den Tabellenrechner selber auch schon 834 Mal, na wahrscheinlich 1910 Mal ausgefüllt haben. Wie oft landen wir denn über, auf und unter dem Strich? Also auf dem Strich ist Relegationsplatz. Prozentual ungefähr.
Tatsächlich habe ich das noch kein einziges Mal gemacht.
Erzähl doch nichts.
Wirklich, dieses Jahr habe ich den Tabellenrechner noch kein einziges Mal
bedient. Liar, würde Donald Trump schreien.
Nein. It's a fraud. It's a giant fraud. Nein, wirklich nicht. Habe ich noch nicht bedient. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nein, das weiß ich natürlich schon. Und ich habe den schon oft genug bedient. Aber ich habe den jetzt, das habe ich ganz bewusst nicht angefasst. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nach dieser Aufnahme direkt, sorry, ich muss los, mal den Tabellenrechner bediene. Aber ja, ich sag mal so, die Spiele gegen Kiel, in Kiel und gegen Bochum sind natürlich elementar, ne? Wenn du die gewinnst, dann kann eigentlich, man kann nicht mehr viel schief gehen, weil das sind dann Punkte, ne? Dann hätte Bochum, müsste dann in den anderen 6 Spielen gegen St. Pauli, abgesehen, wenn sie gegen St. Pauli verlieren, müssen sie in den anderen 6 Spielen 8 Punkte aufholen auf den FC St. Pauli. Und Kiel ja 85 oder so, habe ich jetzt vergessen. 11 Punkte aufholen, richtig?
Ja. Ja, irgend sowas. Also Problem aus meiner Sicht ist halt einfach, dass Kiel von allen schon irgendwie im Kopf mit 3 Punkten verbucht wird und das wird garantiert nicht so leicht. Und dass das natürlich, was du jetzt gerade erzählt hast, impliziert, naja gut, 3 Punkte muss man halt gegen Bochum gewinnen. Wenn das so ist, dann heißt es ja, dass es am letzten Spieltag noch um was geht. Ja. Und das macht ja mit dem Nervenkostüm nochmal was ganz anderes.
Ja, ja, deswegen
gar keinen Bock drauf. Gucken,
ne? Also ja, genau, Nina, ich auch nicht. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Ich finde das auch total scheiße, dass das der 34. Spieltag ist und nicht der 30. Also lieber jetzt so ein Spiel haben, als am 34. Spieltag, um Gottes Willen.
Ich finde das super, aber wir
du machen. Du findest auch die Relegation super, die Relegation super.
Ey, besser geht's nicht. Ich habe mir jetzt schon, ich war ja, um mal hier kurz die Wogen zu glätten und so ein bisschen alle wieder ein bisschen runterzuholen und hey, cool, geht weiter. Ich war ja in England im, wann war das, Februar? Und da habe ich mich schon mit jemandem unterhalten, weil ich beim Huddersfield-Spiel war und die können eventuell dieses Jahr nach Wembley kommen für den Aufstieg in die zweite Liga, in die Entscheidungsspiele. Und da habe ich mir schon zusichern lassen, dass er mir ein Ticket organisiert, wenn Huddersfield nach Wembley kommt, weil Wembley habe ich noch nicht. Und ja, also solche Spiele, Do or Die, finde ich total geil.
Das und ist ja was anderes.
Lieber, liebe ich lieber das Do or Die-Spiel am 34. Spieltag als die Relegation.
Aber das ist ja was anderes. Aufstiegsrelegation. Englische Championship. Okay, klär uns mal auf, Mike. Kann da jemand absteigen? Nein.
Naja, aber es kann jemand in der zweiten Liga bleiben. Das ist auch scheiße.
Oder ja, es ist auch scheiße, aber du steigst nicht ab.
Du steigst ja, aber nicht du steigst ab. Nach so einer Saison auch nicht auf. Egal, das müssen wir jetzt hier nicht. Also das englische System finde ich sehr viel besser als das deutsche. Da sind wir uns einig.
Ich auch.
Aber es ist ja, wie es ist.
Es ist ja, wie es ist, ne? Es ist ja, wie es ist. Und damit nehmen wir jetzt Gladbach. Wir beenden das mal, bevor wir uns alle komplett innerhalb der nächsten 2 Minuten, also Mike mal ausgenommen, bevor Nina und ich das emotional nicht mehr schaffen, diese Aufnahme noch vernünftig zu Ende zu bringen. Lassen wir jetzt Gladbach erstmal links liegen und gucken mal in den Redaktionsplan. Was liegt denn an?
Da fangen wir doch mit Gladbach an. Es gibt ein vor dem Spielgespräch, welches Michael aufzeichnet heute Abend mit Matthias von Borussia Explained. Das Explained mit X geschrieben, yes, am Anfang.
Borussia Explained. Mag ich sehr gerne. Sehr guter Podcast tatsächlich. Praktisch, sehr taktisch, der Dennis von Borussia Explained. Dem kann man sehr gut folgen. Da wird auch... leuchtet mir vieles auf. Nee, sagt man das so? Leuchtet vieles
ein?
Auf. Nein, also ein, ich werde, also ich lerne dazu, wenn ich Sachen von ihm mitbekomme. Der hat auch letztes Jahr sehr interessante Sachen zu Fabian Hützler geschrieben, beim FC St. Pauli zum Beispiel.
Genau. So.
Ja.
Genau. Ja. Das hört auch nicht auf mit Mönchengladbach. Bei mir geht das auch weiter mit Verein und Fanszene. Wahrscheinlich Donnerstag? Oder? Ja.
Wird es schlechte Wortspiele mit Sotto Cultura und Otto Kultur geben?
Nee.
Ah, oh, schade.
Das lassen wir lieber.
Kannst du uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, so einen leichten? Also, ich habe natürlich schon eine Ahnung, aber vielleicht nicht alle, was uns da für eine Fanszene erwartet.
Ja.
Okay, das reicht wahrscheinlich
schon. Ja.
Ja, also viel Heckmeck mit Köln, Freundschaft zu Union, also Hammerharz von Union, aber auch irgendwie eine Freundschaft in Rumänien, wo es auch schon so ein bisschen ein beispielsweise nicht so cooles Foto wohl mal entstanden ist.
Unpolitisch.
Wofür sie sich erklären mussten.
Zu Recht.
Ja.
Hammerharz hattest du ja in dem Text Union Berlin Verein und Fanszene schon mal aufgearbeitet. Das kann ich auch allen empfehlen, das dann nochmal zu lesen, was da denn so abgeht. Da hast du auch die Sotto Cultura, hast du da auch mit drin gehabt, glaube ich sogar, ne?
Ja, habe ich wahrscheinlich erwähnt, dass die befreundet sind. Also die haben sich ja gegenseitig verlinkt auf ihren Webseiten und so. Also.
Ja, ja, ja. Fanszene Mönchengladbach. Ich habe euch was mitgebracht, weil eventuell kommt etwas, ein Text zu Mönchengladbach, beziehungsweise kommt noch ein Text, der nichts mit Mönchengladbach zu tun hat. Und zwar vielleicht sogar noch heute am Mittwoch, je nachdem, wie schnell ich in die Tasten hauen kann. und meine Gedanken dazu sortiere. Und ich habe euch was mitgebracht. Ich habe ja schon lange angekündigt, seit Wochen sage ich, ich möchte was zu Standards machen. Heureka, endlich habe ich es geschafft. Ich bin fast fertig. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen in die statistische Auswertung, muss ich noch ein bisschen reingehen und habe aber schon, ich habe mir tatsächlich alle Ecken des FC St. Pauli in dieser Saison angeschaut, mir angeschaut, was ist das für eine Ecke, wie wurde sie ausgeführt, von welcher Seite, wer hat sie ausgeführt, gab es eine Chance, expected goals dazu und habe euch ein kleines Rätsel mitgebracht, beziehungsweise ein kleines Quiz.
Stopp, und vorab einmal nur eigene Ecken oder auch die des Gegners?
Nur eigene Ecken.
Okay.
Nur eigene Ecken, weil die des Gegners können wir natürlich auch machen. Man kann natürlich alles machen. Ich habe, was ich jetzt eventuell noch vorhab, beziehungsweise was mir in den Sinn gekommen ist, weil man braucht ja eine gewisse Vergleichbarkeit, wäre zum einen natürlich, Ecken des Gegners könnte man machen. Dann habe ich aber gedacht, das ist vielleicht nicht ganz so, also nicht ganz so einleuchtend, weil man braucht ja auch für die Leserschaft irgendwas, an das man sich erinnert. Und da sagen alle, die These ist, letzte Saison waren die Ecken viel besser.
Auf jeden Fall.
Ja, genau, auf jeden Fall. Das will ich statistisch einmal nachweisen. Waren sie viel besser oder gab es einfach nur mehr? Und oder haben wir einfach nur mehr Tore erzielt, weil die lag es an der Abschlussqualität oder an der Eckenqualität zum Beispiel? Ist Marcel Hartl wirklich so ein Verlust gewesen oder sind die Ecken und sind die Ecken von den Spielern, die sie jetzt machen, einfach qualitativ nicht so gut? Sind es die Gegenspieler? Da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu. Es gibt, gerade was die Bundesliga angeht, Eckenverteidigung in der Bundesliga, also was anderes als in der Premier League, in der Ligue 1, in der Serie A und. Kommt alles in diesen Artikel rein. Und toll. Jetzt habe ich aber die Frage aller Fragen für euch. Es gab in dieser Saison bisher 6 Eckenschützen des FC St. Pauli. Ich höre.
Okay, Sinani. Nina Fenger.
Sinani.
Mhm. Smith?
Mhm.
Affolayan?
Mhm. Scheiße. Dann darf ich. Philipp Treu.
Mhm. Oh, jetzt. 2-2 steht's quasi.
Wieso habe ich denn 2 Punkte? Ich habe bisher eine Antwort gegeben und die war falsch.
Ja, nein, ich zähle euch schon zusammen, weil ihr kommt da sowieso nicht drauf. Ich merke das sofort. Ich habe
okay,
sofort
warte mal.
Nach der langen Pause vor meiner ersten Frage habe ich gemerkt, okay, das wird hier jetzt nichts.
Ich öffne mal den Kader, dann habe ich da auch ein bisschen...
Nein. Kader, nee. Ja gut, Kader öffnen darfst du auch, Nina. Ihr könnt gerne reingucken. Da ist mindestens einer dabei, auf den kommt ihr sowieso nicht.
Moment, ich bin nicht...
Nur Weißhaupt.
Nur Weißhaupt ist Nummer 3.
Ja, den wollte ich gerade sagen.
Das sind auch die 3... die meisten Ecken geschossen haben, des FC St. Pauli. So, und jetzt kommen wir zu den
Saliakas.
Oh ja, sehr gut. Ja, Nummer 4. Das ist Nummer 4. Manos Saliakas ist Nummer 4.
Okay, und jetzt so Außenseiter-Tipps.
Außenseiter-Tipps. Und ich gebe euch sogar einen Tipp, aber ihr guckt bitte nicht nach, wer da die Ecken getreten hat, wobei
wisst ihr Ausländer.
Ausländer?
Würde ich tippen? Also sprich...
Also, ne? Ausländer! Du rufst dich einfach Ausländer rein.
Ein Spieler, der nicht die deutsche Nationalität hat, wollte ich sagen.
Das verrate ich nicht. Ich sage euch, im Hinspiel gegen Union Berlin, da hat
Erik Ahlstrand.
Nein.
Scott da, Banks.
Auch nicht.
Wäre mein zweiter Tipp gewesen. Okay, dann
wird's. Im Gegenspiel gegen Union Berlin, da haben nämlich weder Erik Alstrand noch Scott Banks gespielt.
Dann ist es Robert Wagner.
Robert Wagner war es auch nicht. Robert Wagner hat keine Ecken.
Weiß ich doch nicht.
Ja, jetzt muss man sich doch von der ganzen Motorik an, muss man sich doch mal überlegen, was hat denn der für einen Fuß?
2 sogar. Genau wie Hartl. Hartl hat auch 2 Füße.
Okay, ja, stimmt. Ja, okay.
Dann könnte es...
War lange verletzt danach.
Karol Metz.
Nein, Karol Metz hat keine Ecken geschossen. Der ist der Blocker, der Hauptblocker gewesen. Der fehlt ganz schön toll. Der Hauptblocker.
Metcalf.
Connor Metcalf, genau. Connor Metcalf ist Nummer 5. Sehr gut. Und jetzt Nummer 6 kommt hier nie
James
schon.
James
Sands. Ist der, nein.
Andreas
der
Albers.
Der war auch nicht, Andreas Albers, wow.
Nicola Vasil.
Nein. Ihr seid so auf dem Holzweg.
Sören Burch
hat vor.
Simon Zoller.
Simon Zoller.
Erik Oeschle. Christian Rahn, der konnte das immer besonders gut. Ja, kurz genau. Tief, knapp, flach auf den kurzen Posten.
Also ich verrate nicht, ich möchte nicht zu viel verraten zu den Statistiken, aber tief, also Kniehöhe erster Pfosten kann Manos Saiakas auch ganz schön gut, leider. Deswegen schießt er, glaube ich, naja, weiß ich auch nicht. So, ich sage es euch jetzt, weil es war auch eine kurze Ecke, ist fies, ist das Rückspiel gegen Union gewesen, wenn ich das richtig drauf habe. Ist auch fies, weil kurz gewesen und nie eine Flanke gewesen. Seid ihr bereit?
Hauke Wahl.
Nein. Ja, schön wär's. Lars Ritzka.
Ach.
Das sind die sechs. Metcalf, Ritzka, Sinani, Smith, Saiakas und Weishaupt. Am Anfang war es eigentlich nur mit der Ausnahme von Metcalf, weil man in der Hinrunde war es eigentlich fast nur, oder bis zur Winterpause war es fast nur Erik Smith, und dann kam jetzt ein bisschen Bewegung da rein. Auch während der Spiele kommt da gerne mal Bewegung rein jetzt. Und da geht es natürlich um die Frage, hat sich das im Saisonverlauf verändert? Ist irgendwie die Chancengüte auch größer geworden? Es gibt ja bisher ein einziges Tor nach Ecke. Das ist in Wolfsburg gewesen. Flanke von
Sinani.
Sinani, genau. Daniel Sinani, lang auf den zweiten Pfosten, dann zurück an den ersten Pfosten gespielt. Siebe van der Heijden köpft ihn rein mit einem Expected Goals Wert von, ich glaube, 0,97 oder so. Habe ich noch nie gesehen. Zumindest nicht für den FC St. Pauli. Ich glaube, Choupo-Moting hat mal, als er für Paris gespielt hat, hat er mal eine Chance von 0,99 gehabt. Aber
hat er die gemacht?
Nee, das war der größte Miss aller Zeiten. Das kennst du nicht. Das hast du noch nie bei zu guter Letzt gehabt. Such mal, Choupo-Moting Paris, das findest du sofort. Das Teil hat traumhaft geklärt. Hätte kein Verteidiger so gut hinbekommen wie er. Sehr gut, genau. Also den habe ich, den Artikel zu Standards. Ich hoffe, ich kriege ihn heute noch fertig. Dann würde ich ihn gerne veröffentlichen. Und eigentlich hatte ich auch vor, eine Spielerentwicklung, den zweiten Teil zu machen. Das habe ich aber nach hinten gepackt, weil, ja, was soll ich sagen, ich habe einfach mehr Bock auf diese Standards gehabt, auf diese Standardauswertung. Und bevor jetzt jemand schreit, hey, Moment mal, man verrät den Gegnern damit total viel, wenn man da so eine Standardauswertung veröffentlicht. Ich sag mal so, jeder Club, der das nicht selber macht, und zwar noch viel intensiver mit, was sind die Laufwege, was für Varianten gibt's und so, da gehe ich gar nicht drauf ein, der spielt nicht in den ersten zwei Ligen in Deutschland. Auf gar keinen Fall. Die machen das alle, die werten das alle so aus von den Gegnern. Und wenn die es nicht machen, dann haben wir ein Problem, glaube ich aber nicht. Beziehungsweise ich bin mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass das niemand macht, niemand macht andersrum, dass das alle machen und viel, viel weiter auswerten. Das passiert nämlich, zumindest war das früher so beim FC St. Pauli, ist das auch passiert, dass man sich die Ecken des Gegners sehr genau angeschaut hat. Warum werte ich nur Ecken aus des FC St. Pauli, nicht alle weiteren Standards? Weil die Ecken einen Fixpunkt haben, nämlich den Ball, der da an der Eckfahne liegt. Freistöße ist je nach Position immer ein bisschen die Frage, schießt man direkt oder welchen Winkel hat man, wie ist überhaupt die Chance von, da müsste man vorher einmal errechnen, wie ist überhaupt die Chance von dem Punkt mit einer Flanke einen Spieler zu finden, Chancengüte und. Deswegen habe ich mir nur die Ecken angeschaut, erstmal, weil es da auch viel Statistik und Wissenschaft zu gibt, wie oft sind Ecken wann erfolgreich, In-Swingers oder Out-Swingers, also zum Tor gezogen oder vom Tor weggezogen, kurz ausgeführt, gibt's alles. Riesenveränderungen in den letzten Jahren, vor allem in der Premier League, viel mehr kurz ausgeführt inzwischen, weil Expected Goals, bla bla bla, Konterabsicherung, bla bla bla, kommt alles in den Artikel. So, jetzt habe ich genug gesagt.
Fantastisch.
Haben wir noch was? Redaktionsplanmäßig ist. Ach so, ja, Stichwort Redaktionsplan. Am Freitag ist die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mönchengladbach. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ja, wir hatten jetzt für das Bayern-Spiel hatten wir einen Doppelartikel sozusagen rausgebracht. Wir haben einmal die Personalsituation veröffentlicht vor dem Spiel, die aber auch so relativ üppig war mit Länderspiele und auch mit bei den Bayern Upamecano und Davies verletzt. Deswegen hatte ich kurzfristig entschieden, dass ich die Personalsituation sozusagen als eigenen Artikel rausbringe und dann den taktischen Blick auf Bayern München beziehungsweise auf das Spiel selber tags drauf dann im Vorbericht sozusagen veröffentlicht. Wie hat euch beiden denn das gefallen?
Ich fand's gut. Also, das war jetzt ja auch, also war ja auch irgendwie ein langer Artikel zur Personalsituation, ne?
Ja, genau, das ist
gut gefallen dahingehend, dass ich das dann auch in Häppchen Korrektur lesen konnte und
das klingt nach einer totalen Banalität, aber das ist total, also das ist für uns im Ablauf total wichtig, ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass das vor allem, und das ist ja das Entscheidende, dass es dir dann auch zeitlich hilft, das Ganze zu entzerren. Also als gute Vorbereitung auf das Spiel liest man dann natürlich beide Texte, und ob die beiden Texte in einem Artikel erscheinen oder getrennt, ist ja wurscht. Und von daher glaube ich, also für mich ist das gut, wenn du es so machst und wenn du das anders hinkriegst, weil vielleicht auch, wie wir ja häufiger sagen, die Personalsituation dann nicht so viel hergibt, so viel Mehrwert alleine bietet. Wenn man das dann mal in einem Artikel macht, ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, das können wir uns offen halten, wie, je nach Situation.
Ja. Genau, muss man mal schauen. Ich glaube, bei Gladbach habe ich jetzt noch nicht geschaut. Das würde ich dann machen, sobald ich meinen Standardartikel fertig habe. Ist der Fokus voll auf Borussia Mönchengladbach. Da würde ich das dann davon tatsächlich auch abhängig machen, wie da die Personalsituation ist, ob es da überhaupt was Berichtenswertes gibt oder ob das Knie von Tim Kleindienst, keine Ahnung, ob das super in Form ist.
Ich möchte auf jeden Fall, dass du Tim Kleindienst in allen europäischen Sprachen mit Timothy, Small Service und so, dass du die ganzen schlechten Wortwitze alle durchspielst. Ich wäre enttäuscht, wenn das nicht passiert.
In allen Sprachen vor allem.
Ja.
Was heißt denn Tim Kleindienst auf Französisch?
Petit Service.
Zum Beispiel.
Timothy Petit Service. Ja, okay. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, okay. Ich frage mal, ich frage einfach morgen Gila Vogie nach dem Spiel. Wie er die Leistung von Timothy Petit Service.
Ich fände es viel lustiger, wenn du auf der Pressekonferenz Alexander Blessin vor dem Spiel schon fragst, wie er ihn ausspricht. Auf ja, Schwäbisch.
Auf Flämisch. Ah nee, warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen. Union Saint-Gillois. Hm. Gilloise.
Klingt französisch, muss ich sagen. Als Landessprache. Aber
ja,
ich bin unsicher.
Ich weiß es auch nicht genau. Aber ja, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ist ja auch egal. So, damit schließen wir das. Schließen wir die Redaktionssitzung. 37 Minuten sehe ich hier. Das ist, glaube ich, schön angenehm kurz.
Ich hatte auf 130 gehofft, aber wir arbeiten.
Hast du gehofft? Ach, ja. Hab ich gehofft. Na, hättest du mal die Klappe gehalten, mein Freund.
Ja. Ja, nee, sag ich jetzt nicht. Gut, wir sprechen nächste Woche 3 Punkte reicher.
Ja.
Tschüss.
So sieht's nämlich aus.
Tschüss.